Was ist dein höchstes Lebensziel und was würdest du tun, um dein Ziel zu erreichen? Die Medien befassen sich intensiv mit dieser Frage. Zahlreiche Reality-TV-Serien testen, wie bereit Menschen sind, ihre größten Wünsche zu erfüllen. Bei manchen Reality-TV-Serien geht es um Geld und Reichtum, aber bei anderen ist das Ziel ein Traumjob, einen Traum-Ehepartner, ein Traumhaus oder Berühmtheit. Die Teilnehmer erdulden oft sehr unangenehme und anstrengende Dinge, um ihre Träume zu erfüllen. Aber die meisten versagen auf eine sehr peinliche Art und Weise. Bei einer Serie, ich glaube aus Großbritannien, verabschieden sie den Verlierer mit den Wörtern: Du bist das schwächste Glied. Tschüss. Ja. You are the weakest link. Goodbye. Aber auch viele Sieger dieser Serien erfüllen nicht ihren Traum. Die bekannte Reality-TV-Dating-Show The Bachelor oder Der Junggeselle auf Deutsch hatte schon 60 Staffeln. Aber nur 30 Paare, die Hälfte, sind heute immer noch zusammen. Viele Menschen haben sich aber mehr Gedanken darüber gemacht. Ja, sie wissen, das höchste Lebensziel ist nicht etwas Weltliches, sondern etwas Himmlisches. Nämlich ein besseres und ewiges Leben im Jenseits. Und wie wir von der Weltgeschichte und von den Weltreligionen offenbar beobachten können, sind viele Menschen bereit, unfassbare Dinge zu tun, um dieses Leben im Jenseits zu erreichen. Viele gestalten ethische Lebensregeln, um sich den Himmel durch gute Werke zu verdienen. Viele sind bereit, mehrmals zu reinkarnieren und Karma zu ertragen, um die Fehler und Sünden vergangener Leben zu begleichen. Andere machen Krieg, opfern Menschenleben oder leiden selbst Geißelung, um falsche Götzen zu befriedigen. Auch viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen, machen wilde Dinge, um in den Himmel hineinzukommen. Im Jahr 1096 versprach der Papst Urban II. Den Kreuzritter die Vergebung der Sünde und den Eintritt in den Himmel, wenn sie nach Jerusalem marschieren und die Stadt von den Muslimen zurückgewinnen. Was würdest du für das ewige Leben tun? Unsere Bibelstelle heute macht es deutlich, dass es nur einen Weg in den Himmel gibt. Durch Jesus. Er allein ist vom Himmel zur Erde gekommen. Er allein besiegte den Tod am Kreuz. Er allein ist auferstanden und in den Himmel hinaufgestiegen, um die Pforten des Himmels für seine Nachfolger zu öffnen. Er allein lehrt den Weg. Er allein ist der Weg. Und er lädt uns in die Nachfolge ein, um sein ewiges Reich mit ihm zu erben. Wir werden über seinen Ruf in die Nachfolge, was eine notwendige Voraussetzung für den Himmel ist, in drei Teile tiefer nachdenken. Zuerst die kleine Voraussetzung der Nachfolge. Die kleine Voraussetzung der Nachfolge. Zweitens die großen Kosten der Nachfolge. Und drittens der unvergleichbare Lohn der Nachfolge. Zuerst, in dieser ersten Szene unserer Bibelstelle lernen wir über die kleine Voraussetzung der Nachfolge. Die Kinder werden zu Jesus gebracht. Und die Jünger Jesu haben versucht, sie zu hindern. Sie sagten, na, Jesus ist erschöpft, ist beschäftigt, ist wichtiger, hat wichtigere Dinge zu tun und diese Kinder werden kommen und ihn erschöpfen und ihn ablenken. Und sie wollten Jesus von ihnen schützen. Aber Jesus weist sie schnell zurecht. Er lädt die Kinder ein. Hier sehen wir etwas sehr bemerkenswert, ja? Wie herzlich und gütig Jesus ist. Der prominente Lehrer und Heiler nimmt die Geringsten der Gesellschaft freundlich an. Kleine Kinder, die nicht zu seinem Erfolg beitragen können. Wir Christen sollen von seinem Vorbild lernen, wie wichtig sind die Kinder in unseren Gemeinden. Behandeln wir die Kinder wie die Jünger oder wie Jesus? Ist es unser Anliegen, die Kinder unter uns zu Jesus zu bringen? Aber Jesus lehrt hier etwas viel Radikaleres als die Notwendigkeit, kleinen Kindern freundlich zu begegnen. Ja, es ist eine schöne Geschichte. Ja, schön, dass er die Kinder freundlich annimmt, ja, wie herzlich und gut er ist. Aber wir verpassen was, wenn wir nicht tiefer schauen, was die Bedeutung und Punkt hier ist. Ja, er sagt etwas sehr radikal. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Jesus nützt diese Gelegenheit, seinen Jünger eine kleine, aber wesentliche Voraussetzung der Nachfolge zu lehren. Anders als die Jünger denken, ist die Voraussetzung nicht, dass man erwachsen ist oder prominent ist. Die Voraussetzung ist nicht, wer man ist, wie alt man ist, woher man kommt, was man besitzt, wie moralisch jemand ist, wie prominent man ist, wie religiös man ist, wie viel man weiß, was man im Leben geleistet hat, wie gesund man ist, wie begabt man ist, welche ethnische Herkunft man hat und wie man aussieht. Nein, diese Dinge zählen nicht für unsere Errettung, Qualifikation für das Reich Gottes. Die kleine Voraussetzung der Nachfolge ist nicht, wer wir sind, sondern wie wir zu Jesus kommen. Wie kleine Kinder. Jesus lehrt hier nicht, dass alle Kinder aufgrund ihres Kindseins automatisch in das Reich Gottes kommen. Ja, aber dann, sobald sie erwachsen sind, ist der Zugang gesperrt. Ja, das ist nicht der Punkt. Jesus sagt auch nicht, dass Kinder von Natur aus rein, gerecht und sündenfrei sind. Eltern kennen das sehr gut. Ja. Wenn das der Fall wäre, dann können wir nicht wie Kinder werden. Wir könnten nicht tun, was Jesus uns befehlt. Niemand würde in den Himmel hineinkommen. Nein, Jesus betont hier die kindische Weise, wie wir zu ihm kommen sollten. Hilflos und abhängig. Hilflos und abhängig. Sehr wahrscheinlich waren die Kinder in dieser Szene sehr klein, da Jesus sie auf die Arme nimmt. Und die Hilflosigkeit und Abhängigkeit dieser kleinen Kinder deutet eine geistliche Wahrheit an. Kleine Kinder müssen sich komplett auf die Versorgung von anderen verlassen. Sie sind nicht in der Lage, selbstständig in dieser Welt zu leben. Und wie kleine Kinder sind wir nicht in der Lage, geistlich ohne Jesus zu leben. Wir sind auch hilflos und unfähig, geistlich zu leben. Deswegen sind wir hilflos und unfähig, geistlich im Himmel zu leben und in den Himmel hineinzukommen. Wegen unserer Sünde haben wir uns von Gott getrennt. Sein geistliches Leben in uns haben wir verloren. Wir haben das geistliche Leben nicht, die wir brauchen, in den Himmel zu kommen. Wir sind hilflos. Wir sind unfähig. Und Jesus will, dass wir wie Kinder das anerkennen. Er will, dass wir uns demütigen, unsere Sünde und Not bekennen und an Jesus allein für unsere Vergebung und Erlösung glauben. Und wenn wir das tun, wenn wir zu Jesus so wie Kinder kommen, hilflos, abhängig, nimmt er uns auf seine Arme und er bringt uns als Gottes Kinder mit ihm in den Himmel. Wir brauchen ihn. Er muss uns in die Himmel bringen. Die Voraussetzung der Nachfolge ist in diesem Sinne klein. Jesus verlangt keinen Verdienst von uns. Er verlangt nur, dass wir wie Kinder von ihm für geistliches Leben abhängig sind. Wie die Hymne von Augustus Toplady verkündigt: Da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nacht und bloß, o kleid mich doch, hilflos, ach, erbarm dich noch. Unrein Herr, flieh ich zu dir, was, wasche mich, sonst sterb ich hier. Diese erste Szene zeigt uns die kleine Voraussetzung der Nachfolge. Aber die nächste Szene in Markus Kapitel 10 schildert einen verwandten, aber anscheinender gegensätzlicher Aspekt der Nachfolge. Die großen Kosten. Die großen Kosten der Nachfolge. Die Voraussetzung ist klein, aber die Kosten sind groß. Ein reicher junger Mann kam zu Jesus, wie wir ab Vers 17 lesen. Er fiel sehr ernsthaft vor ihm auf die Knie und er stellte eine Frage: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Offenbar denkt der Mann, dass er das Reich Gottes durch seine eigene Leistung erben kann. Was soll ich tun? Nicht, was ist der Weg, sondern was soll ich tun? Jesus antwortet aber: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Mit dieser Frage steuert Jesus den Fokus von dem Gutsein dieses Mannes weg auf das Gutsein Gottes, der Standard und Quelle aller Gerechtigkeit ist. Er sagt: Wir reden nicht von deinem Gutsein, sondern von Gott. Gleichzeitig lädt Jesus den Mann an, zu erkennen, dass Jesus als der gute Meister tatsächlich Gott ist. Ja, Jesus leugnet seine Anrede nicht. Er sagte nicht: Tu nicht das, bitte. Nee, er leugnet seine Anrede nicht, sondern lädt er ihn ein, es zu erkennen, dass er tatsächlich Gott ist. Und er beginnt, die Frage als der gute Meister zu beantworten. Er zitiert dann die zweite Hälfte der 10 Gebote, die unsere gerechten Beziehungen mit anderen Menschen betonen. Ja, nicht stehlen und so weiter. Vater und Mutter verehren. Und der Mann reagiert mit Freude: Ach, klasse! Was für eine hilfreiche Antwort. Ja, das alles habe ich getan. Das alles habe ich gehalten. Was für eine Erleichterung, dachte der Mann. Er hat sich wirklich bemüht. Sein Ziel ist klar. Er kennt den Weg und er denkt: Ah, hier ist meine Zuversicht. Jesus bestätigt, ich bin richtig auf dem Weg. Aber Jesus blickt ihn mit Liebe an und er redet weiter. Sagt: Aber eines fällt dir. Aber eines fällt dir. Lass uns Vers 21 wieder lesen. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fällt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus ruft den Mann in die Nachfolge. Wenn er das ewige Leben erben will, muss er seine weltlichen Schätze verlassen und Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen. Er will nicht seine guten Werke. Er will sein Leben. Er will ihn. Aber die rufende Nachfolge war ihm zu viel. Und er ging betrübt davon, weil er viele Güter hatte. Er war nicht bereit, diese Kosten zu bezahlen. Er wollte sein Leben für ihn. Was sind die wahren Kosten der Nachfolge? Was sind die wahren Kosten der Nachfolge? Dieser Mann war äußerlich im Vergleich zu vielen Menschen viel würdiger, das ewige Leben zu erben. Er war kein Kriminell, kein Mörder, kein Dieb. Äußerlich würde man denken, ja, wenn jemand das verdienen würde, würde er das verdienen. Aber eines fehlte ihm. Christus war nicht sein größter Schatz. In Markus 12 fasst Jesus die 10 Gebote in 2 Gebote zusammen. Das erste Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der reiche Jüngling hielt äußerlich die Regeln des zweiten Gebots. Aber Gott war nicht seine höchste Liebe. Gott war nicht seine höchste Liebe. Das ewige Reich, das der Mann erben wollte, war nicht ein ewiges Reich mit Christus als der Herr, König und Schatz seines Lebens. Er wollte ewiges Leben, aber nicht mit Christus. Er liebte seine Güter mehr und er vertraute auf irdische Schätze für seine Zufriedenheit und Sicherheit am Ende. Was sind die Kosten der Nachfolge in unserem Leben? Welche irdischen Verlangen haben wir verlassen oder müssen wir immer noch verlassen, um Jesus nachzufolgen? Ist es Geld? Welche Prominenz? Sexuelle Sünden? Berufliche Träume? Beziehungen, Selbstgerechtigkeit, meine Zeit. Natürlich will ich in den Himmel gehen, aber Sonntag gehört mir. Nee, mein Sonntag kann ich nicht Jesus geben. Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Er wiederholt ein bekannter Spruch damals, ja, ähnlich wie wenn Schweine fliegen, wie wir heutzutage sagen. Es bedeutet einfach, es ist nicht möglich. Ja. Der Kamel war der größte Tier in Israel und natürlich war das Nadelöhr sehr klein. Er macht einen Scherz, aber sein Punkt ist klar, es ist nicht möglich. Der Grund ist nicht das Geld. Das Hindernis ist nicht das Geld, sondern das Herz. Das sein Vertrauen auf Reichtum oder auf anderen irdischen Dingen setzt. Wie Jesus im Vers 24 sagt. Der Mann setzt sein Vertrauen auf Reichtum. Vielleicht tun wir das auch, oder vielleicht ist es etwas anderes. Andere Lebensziele, andere Lebenswünsche, die wir vertrauen für unsere Zufriedenheit. Wir können nicht in das himmlische Reich Gottes hineinkommen, wenn unsere sündhaften und gefesselten Herzen an diese Welt gebunden sind. Die großen Kosten der wahren Nachfolge ist nicht Geld oder gute Werke oder großartige Leistungen, sondern es ist unser Herz. Ein Preis, den wir nicht bezahlen können, weil wir es nicht bezahlen wollen. Die Jünger Jesu sind verzweifelt. Wer kann dann überhaupt errettet werden? Das ist eine gute Frage. Wenn das der Fall ist, wer kann dann überhaupt errettet werden? Das ist eine Frage, die wir auch stellen sollen. Und Jesus antwortet mit der einzigen Hoffnung, die wir haben. Vers 27. Sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott allein kann unser kaltes Herz schmelzen. Gott allein kann uns geistlich erneuern. Weil Jesus am Kreuz unsere Sünden und Strafe auf sich genommen hat, schenkt Gott uns neues Leben in unseren Herzen. Er schenkt uns ewiges Leben durch Glauben an Christus allein. Durch Glauben verbindet der Geist uns mit Christus und sein Leben, so dass wir nicht Leben aus uns selbst haben, sondern in Christus. Bei uns ist das nicht möglich, einfach geistliches Leben zu kreieren. Wir haben das nur in Christus. Er allein ist die Quelle des geistlichen Lebens. Er allein schenkt sein Leben zu denjenigen, die an ihn glauben. In Christus allein können wir in den Himmel hineinkommen, nicht wegen unseren Werken, sondern aus der Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk. Das Leben ist ein Geschenk. Nicht etwas, was wir verdienen können. Es ist ein Geschenk Gottes aus Gnade durch Glauben. Wir erhalten es durch Glauben. Wir verdienen es nicht. Dies sind die großen Kosten der wahren Nachfolge. Dass wir unser Vertrauen nicht auf uns oder auf irdischen Dingen setzen, sondern auf Christus allein und ihm unser ganzes Leben weihen. Kosten sind groß. Er will alles von uns. Aber der Lohn ist unvergleichbar. Die Voraussetzung ist klein, die Kosten sind groß, aber der Lohn ist unvergleichbar. Als uns die letzten Versen lesen haben, 28, da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Petrus möchte von Jesus eine Zusicherung seines Lohnes bekommen. Jetzt sagt Petrus: Ach, das haben wir gemacht, wie der Mann. Und Jesus gibt seinen Jüngern diese Gewissheit. Ja. Sagt, stimmt, das ist der Weg. Aber er erläutert gleichzeitig den wahren Zweck der Nachfolge. Er hat jetzt wieder eine Gelegenheit, seine Jüngern zu lehren. Er macht es klar, dass es nicht der Zweck der Nachfolge ist, einfach, dass wir unsere vergängliche Güter und Verlangen für eine Weile aufgeben, um später bessere und ewige Dinge zu bekommen. Ja? Das ist nicht das Hauptziel. Ja? Sonst ist unsere Motivation nur egoistisch. Ja? Alle von uns bringen Opfer für unsere eigenen Vorteile. Ich verzichte auf Mittagessen oder ich esse nur ein paar Gemüse, sodass ich später im guten Gewissen einen großen Stück Schokoladenkuchen essen kann. Ja? Ich bin bereit, etwas zu verzichten, etwas zu verlassen, sodass ich später etwas besser bekomme. Aber Jesus macht es klar, nee, das ist nicht, genau, das stimmt, aber das ist nicht, wie es bei ihm funktioniert. Im Grunde genommen ist das nicht schlecht, ja, manchmal ist das gesundheitlich ein gutes Ding zu machen, ja. Aber so funktioniert wahre Nachfolge bei Jesus nicht. Es geht nicht nur darum, was man verlassen hat, sondern warum. um Christi willen und um des Evangeliums willen, sagt er. Der unvergleichbare Lohn unserer Nachfolge ist nicht einfach ein ewiges Paradies, sondern der Lohn ist Christus und sein Evangelium. Er ist unser Lohn. Das Reich Gottes, das Christen erben, ist ein ewiges Leben in Christus, unter der Herrschaft Christi, mit dem Volk Christi. Ja, so konnten wir das Reich Gottes verstehen. Ja. Wir lesen überall in der Bibel über das Reich Gottes, aber wie man es definiert, kann man es so verstehen. Das Reich Gottes, das Christen erben, ist ein ewiges Leben in Christus, unter der Herrschaft Christi, mit dem Volk Christi. Nur deswegen ist der Lohn unvergleichbar, denn nichts und niemand ist Jesus gleich. Wenn wir irdische Dinge um seinen Willen verlassen, werden wir hundertfältig belohnt werden, weil wir Jesus haben. Und laut Jesus beginnen die Vorteile des Reiches jetzt in dieser Zeit. Sagt er. Schon jetzt in dieser Zeit. Das Reich Gottes beginnt schon auf Erden. Durch die Herrschaft Jesu über seine Kirche. Nicht die Kirche als eine Einrichtung, sondern die Kirche als die wahren Kinder Gottes, die Jesus nachfolgen. Er herrscht uns im Leben, in unseren Herzen. Er herrscht unter uns, in unserer Gemeinschaft. Die Nachfolger Jesu bekommen schon hier und jetzt eine neue und große geistliche Familie, die vieles miteinander teilen und sich gegenseitig dienen. Die Vorteile dieser Gemeinschaft sind nicht zu unterschätzen. Sie sind wunderbar. Sie sind notwendig. Wir unterschätzen sie. Wir schätzen diese Gemeinschaft nicht so sehr, wie wir sollten. Aber das ist ein großer Vorteil des Reiches Christi, dass wir eine große Familie bekommen. Aber unsere Vorteile jetzt in dieser Zeit sind auch mit Herausforderungen gemischt, sagt Jesus. Das Vollstandsevangelium ist daher falsch. Ich könnte dir sagen, wenn du an Jesus glaubst, bekommst du hier und jetzt Gesundheit, Vollstand, Geld, Reichtum, Prominenz. Das ist falsch. Das ist nicht das wahre Evangelium. Jesus hat uns das wahre Evangelium gegeben und diese Mission hat er uns beauftragt. Ja, wir haben einen Auftrag als die Kinder Jesu, alle Völker zu Jungen zu machen. Wir verkündigen das Reich Christi und die Notwendigkeit an ihn allein als der Erlöser und Herrn der Welt zu glauben. Wenn wir Jesus nachfolgen, tun wir das auch um des Evangeliums willen. Petrus und die anderen Jüngern würden aber bald erfahren, nach dem Tod Jesu, dass diesen Auftrag auch mit Verfolgung kommt. Die Welt will die Herrschaft Jesu nicht. Die Welt will die Herrschaft Jesu nicht. Deswegen sind die Vorteile auf dieser Erde mit Herausforderungen und Verfolgung vermischt. Jesus bereitet seinen Jünger vor, dass auf diesen Erden gibt es Verfolgung. Viele Missionaren und Christen durch die Jahrzehnte haben das auch erfahren. Diejenigen, die alles um des Evangeliums willen verlassen haben. Der US-amerikanische Missionar Jim Elliot hatte aus weltlicher Sicht viele Möglichkeiten für eine erfolgreiche Karriere und finanziellen Erfolg. Aber er und seine Frau haben alles verlassen, um den Guarani-Indianern in Ecuador das Evangelium zu bringen. Und beim Kontakt mit dem Huarani-Volk wurde er mit vier anderen Missionaren getötet. Ganz brutal. Elliot wüsste um die Kosten der Nachfolge. Aber er wüsste auch den unvergleichbaren und ewigen Lohn der Nachfolge. Früher schrieb er in seinem Tagesbuch: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das hat er auch gelebt. Auch hat seine Frau das gelebt. Seine Frau Elizabeth Elliot ist in Ecuador geblieben und sie hat die Arbeit fortgesetzt. Und viele Horani-Indianer haben sich dank Gottes reicher Gnade zu Jesus bekehrt. Auf dieser Welt ist der Lohn der Nachfolge mit Verfolgung und Leid vermischt. Diese Realität müssen wir verstehen. Aber diejenigen, die die Letzten um Christi willen geworden sind, wie demütige Kinder und Diener des Evangeliums werden in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben erben. Das verspricht Jesus. Dass seine Kinder in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben erben werden. Im Himmel empfangen wir die ganze Fülle der Liebe Christi. In der Himmel empfangen wir die ganze Fülle seines Segens. Die ganze Vorteile seiner Herrschaft, seine Friede und Freude für die ganze Ewigkeit. Der Lohn ist unvergleichbar. Die Voraussetzung der Nachfolge ist klein. Die Kosten sind groß. Aber der Lohn der ewigen Liebe und des überschwänglichen Reichtums Christi ist unvergleichbar. Deswegen komm, lass uns Jesus nachfolgen. Lass uns beten.